LOCOM.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe Herausforderungen für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in Zeiten von Social Distancing. Unser Gesprächspartner heute, Frank Oppermann, der Intendant des Kleinen Theaters in Bad Godesberg. Nach 50-jähriger Vertragslaufzeit hieß es im letzten Sommer für Walter Ulrich, der letzte Vorhang fällt, und Sie, Frank Oppermann, wurden sein Nachfolger und somit neuer Intendant des Kleinen Theaters. Ein großes Erbe, welches Sie nach einigen Hickhack am 1. Juli 2019 annehmen konnten. Man kann sagen, a dream comes true. Herzlich willkommen, lieber Frank Oppermann.
Ja, schönen guten Tag, Frau Voss. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, ja, mich und das Theater so ein bisschen darzustellen hier.
Ja, dann wollen wir direkt mal loslegen. Herr Oppermann, warum wollten Sie unbedingt neuer Intendant des Kleinen Theaters werden?
Das Kleine Theater lag auf der Strecke, als ich nach einer Spielstätte suchte. Und als ich erfuhr, dass es vakant wird, weil Herr Ulrich tatsächlich dann auch mal in den Ruhestand gehen möchte, konnte ich mich an mein erstes Theatererlebnis hier im Haus erinnern. Und in der Beschäftigung mit dem Haus habe ich dann gesehen, dass das Programm von Herrn Ulrich, diese Mischung zwischen wirklich ernsthaftem Schauspiel und der leichten Unterhaltung, dass das genau meinen Vorstellungen vom Theater nahe kommt. Also keine Abgrenzung zu machen, sondern fließende Übergänge zu schaffen. Und das hat mich begeistert und das begeistert mich immer noch.
Ja, war es denn erstmal ein herber Schlag für Sie, gegen Klaus Weise zu verlieren?
Die Bewerbung lief ja 3 Jahre. Die hatte etliche Auf- und Abs. Und ich habe also auch 2 Kollegen auf dem Weg quasi verloren. Wir hatten den Zuschlag schon in der Tasche. Dann ist uns damals der Investor abgesprungen. Dann habe ich mich alleine beworben. Dann kam Herr Weise dazu als Konkurrent. Und das war natürlich also erstmal... Der Name und seine Funktion waren natürlich, also hätten manchen vielleicht umgehauen, aber weil ich das Haus so gut glaube zu kennen, habe ich nie daran gezweifelt, dass es richtig ist, mich trotzdem gegen ihn behaupten zu wollen. Und als er dann gewonnen hat, war komischerweise das Loch gar nicht so tief. Ich kann bis heute nicht erklären, warum. Vielleicht war es mein Glaube, dass es doch noch was wird, tief im Innern. Aber niederschmetternd war es nicht.
Okay. Ich meine, Sie haben ja auch mal was Richtiges gelernt. Sie sind Bankkaufmann. Was hat Sie denn dann noch dazu bewogen, auch noch Schauspieler zu werden?
Ja, was Richtiges, was Seriöses.
Genau.
Das habe ich halt eben eigentlich im Grunde meinen Eltern zuliebe gemacht, weil ich habe schon während der Schulzeit meine künstlerische Laufbahn so ein bisschen begonnen, indem ich getanzt habe und das halt eben auch schon semi-professionell in Shows und Galas gezeigt habe. Und eigentlich wäre da der Weg ganz leicht gewesen, dann direkt auf die Schauspielschule zu gehen. Aber naja, wie die Eltern so sind, Kind jetzt lernt erstmal was Richtiges. Und dann habe ich dann aber irgendwie mit 25 gedacht, so jetzt ist Aufnahmeschluss, jetzt muss ich mal schnell die Richtung wechseln, bevor ich mich mein ganzes Leben lang ärgere, und bin dann tatsächlich an der Volkwang Hochschule auch angenommen worden.
Wenn man sich so Ihre Biografie anschaut, dann stellt man fest, dass Sie auch in vielen Musical-Produktionen mitgewirkt haben und dass Sie ursprünglich auch den Fokus darauf gelegt haben, unter anderem natürlich auch in der überaus beliebten Rocky Horror Picture Show. Daher meine Frage, wird man Sie auch im Kleinen Theater als Musical-Darsteller sehen oder dürfen wir sogar hoffen, Sie irgendwann dann auf der Bühne im Bereich Rocky Horror Picture Show zu sehen?
Ja, die Rocky Horror Show hier im Kleinen Theater auf die Bühne zu bringen, ist eine Herausforderung. Da bin ich gespannt, ob wir das zusammenkriegen. Ich würde mich sehr freuen. Allerdings würde ich die ursprüngliche Rolle so nicht mehr erfüllen können und wollen, weil ich glaube, mit über 50 sollte man den Frankenfurter dann nicht mehr auf die Bühne bringen. Da ist es dann der Dr. Scott, den man machen kann. Ich habe ja meinen erstes Stück in dieser Spielzeit, das war Der Abraham, habe ich eine musikalische Produktion hier auf die Bühne gebracht, in der ich selber die Hauptfigur, den Paul Abraham, gespielt habe. Wenn wir Glück haben, werden wir es auch nochmal wieder aufnehmen, weil es ist wirklich zauberhaft, die Musik von Abraham, und dramatisch sein Leben. Insofern wird da wieder eine musikalische Produktion hoffentlich im Bälde zu sehen sein. Dann machen wir auch hoffentlich The Fantastics im Dezember, wo ich einen der Väter spiele. Das ist Paraderolle. Früher hätte ich natürlich gern den El Gallo gespielt, den Erzähler. Aber auch die Zeiten, man muss sich langsam im Fach anpassen an die äußeren Bedingungen, und die sind nun mal das Alter. Aber auch die beiden Väter in diesem Stück sind wunderbare Rollen, da freue ich mich sehr drauf. Also musikalisch werden wir hier einiges zu sehen kriegen.
In welcher Rolle sehen Sie sich denn am liebsten? Schauspieler, Sänger, Musicaldarsteller oder Theaterleiter?
Da sind die Grenzen ganz fließend, wie überhaupt in meinem Leben möchte ich ungern mich abgrenzen gegen irgendwas, sondern fließende Übergänge schaffen, Brücken bauen, und mir macht jeder Teil an diesen Aufgaben gleich viel Spaß. Also ob das der Theaterleiter, auch die administrativen Seiten sind, ob das halt eben auf der Bühne zu stehen, ist natürlich großartig. Größer kann es gar nicht sein. Aber auch den eigenen Spielplan stricken zu können und die Verantwortung für ein Haus zu übernehmen, ist genauso wunderbar. Also das beseelt mich in vollen Zügen.
Also ein Allrounder. Jetzt haben Sie viel davon erzählt, dass Sie auf der Bühne stehen, aber Sie stehen ja jetzt auf der Bühne Ihres eigenen Theaters. Was ist das für ein Gefühl?
Das wird immer vertrauter. Das war natürlich also gerade zur Übernahme der erste Eröffnungsabend, an dem ja noch nicht gespielt wurde, sondern eigentlich hier quasi eine Begrüßung stattfand, auch musikalisch ein bisschen untermalt von mir, war für mich ein Höllenritt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich hatte unglaublichen Respekt vor dieser Bühne, auf dem so viele große Leute gestanden sind. Die Nähe zum Publikum haut jeden, der hier noch nicht gestanden hat, um. Da wird jedes kleine Augenzucken, jeder Fehler, aber auch all die guten Dinge werden sofort vom Publikum verschluckt, und das ist ein unglaubliches Gefühl. Und je mehr Routine man bekommt, mit dem Raum auch umzugehen, desto schöner wird es. Es ist wirklich ein Traum hier.
Wir haben jetzt ja viel über Musik gesprochen. Welchen Musikwunsch dürfen wir Ihnen denn jetzt erfüllen?
Ja, passend eigentlich zur Situation, When Will I See You Again von den Three Degrees.
Gut, danke schön.
Lokom.
Mit Wir sind die Neuen starteten Sie im kleinen Theater. Sind Sie immer noch die Neuen oder haben Sie sich jetzt schon fest etabliert?
Wir sind nach 61 Jahren Walter Ulrich natürlich immer noch ziemlich frisch. Ganz neu sind wir jetzt nicht mehr, weil ich merke jetzt, dass die Akzeptanz schon sehr gewachsen ist und das Publikum mir eine große Zuneigung zukommen lässt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man so ein bisschen angekommen ist.
Woher kommt Ihre enorme Leidenschaft für dieses kleine Theater?
Die enorme Leidenschaft liegt daran, dass es ein Haus ist in meiner Heimat. Ich komme ja nun nicht weit weg von hier, nämlich aus Brühl, da bin ich geboren. Und meine Tante schenkte mir mit 11 Jahren mein erstes Theaterabo. Und die allererste Station war hier im kleinen Theater. Und dieses Haus hat mich so verzaubert, dass man es nur lieben kann. Und dann, wie ich eben schon sagte, die Mischung des Programms, das halt eben sich nicht abgrenzt, sondern dass alle Facetten der Theaterdramatik zeigt.
Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wer oder was hat Ihnen diese enorme Kraft gegeben, sich so für diese Idee oder besser gesagt für diese Vision, die Sie hatten, Intendant und somit Chef des kleinen Theaters zu werden, einzusetzen und dafür so hart zu kämpfen?
wer oder was kann man eigentlich schlecht sagen? Es ist ein inneres Gefühl und man, also ich habe mich selber oft gefragt, warum kämpfe ich gerade hier so für? Und das liegt in einem Gefühl von Vertrautheit. Dieses Haus ist mir unglaublich vertraut in irgendeiner Form, obwohl ich also bevor der Übernahme nie selbst auf der Bühne gestanden habe und auch durch meine sonstige berufliche Laufbahn gar nicht mehr hier in der Nähe gewohnt habe, sondern ich war ja in Wien, Hamburg, Ulm. Das waren so meine Stationen, in denen ich tätig war. Aber trotzdem fühle ich mich unglaublich verbunden. Es gibt keinen Moment hier im Haus, wo ich mich fremd fühle. Ja, vielleicht hat das doch was mit schicksalhafter Verbindung zu tun.
Wenn Sie jetzt auf die letzten Monate zurückblicken, sind Sie zufrieden mit Ihrer geleisteten Arbeit?
Ja, also mit einigem Stolz kann ich sagen, ich habe jetzt den Jahresabschluss für 2019 gemacht, der das Ganze auch nochmal in Zahlen fasst, was wir hier künstlerisch bewirkt haben. Und ich kann da nur sagen, da bin ich ein bisschen stolz, denn wir haben das Jahr ganz ohne städtische Zuschüsse tatsächlich auf den Punkt so gebracht, wie es im Wirtschaftsplan stand. In ein paar Punkten sind wir abgewichen, dafür mussten andere Punkte dann ein bisschen einbüßen. Aber letztlich diesen Plan zu verwirklichen und auch am Ende steigende Zuschauerzahlen zu haben, 3,5% mehr Zuschauer, 8,5% mehr Umsatz als im Vergleichszeitraum im Jahr vorher und diese wunderbaren persönlichen Eindrücke, die ich jeden Abend sammeln kann, indem ich vor der Vorstellung das Publikum begrüße und nachher auch verabschiede in den meisten Fällen, mir dann halt eben sehr tolle Kommentare anhören zu dürfen. Das macht einen stolz und ich glaube, da kann man sehr zufrieden sein.
Erleben Sie auch Kritik für Ihr neues Programm?
Wir erleben natürlich auch ein bisschen Kritik von den Menschen, die sich in den letzten 10 Jahren sehr daran gewöhnt hatten, überwiegend eine Form der Komödie hier vorzufinden. Und da gibt es schon die eine oder andere Stimme, aber die sind sehr vereinzelt. Überwiegend, muss ich sagen, das zu einem Prozentsatz, der fast an die 100 rangeht, sind die Leute ganz begeistert, dass sie halt eben herausgefordert werden und dass sie überrascht werden, jeden Abend wieder was Neues zu entdecken und sich auch dem Drama wieder hinzugeben.
Ihre Bar im Haus heißt ja Ulrich. Ist das eine Hommage an Walter Ulrich gewesen oder sollte man es so nicht bezeichnen?
Doch, das ist also, sein Name sollte auf jeden Fall hier Erwähnung finden im Haus. Ich könnte jetzt auch wie im Milowitsch Theater auf der Aachener Straße in Köln eine Bronzebüste aufstellen, aber ich finde es irgendwie schöner, den Namen zu sehen. Das Haus ist das Leben, eigentlich das lebende Denkmal für Walter Ulrich, für sein Lebenswerk. Und dem wollten wir auch gerecht werden.
Dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass Sie auch mit fast 90 dann noch auf der Bühne hier stehen. Oder ist das nicht eine Vision von Ihnen?
Naja, doch. Also ich meine, es zeigt ja schon die Länge des Mietvertrages, den ich hier vorgelegt habe. 30 Jahre. Bei Walter Ulrich waren es 50 Jahre. Allerdings war er auch einiges jünger, als er den Vertrag begonnen hat. Und ich würde also tatsächlich, wenn ich den Mietvertrag beendet habe, jünger ausscheiden, ein paar Jahre als Walter Ulrich, der ja jetzt 89 geworden ist.
Wir machen jetzt noch eine kleine musikalische Pause. Haben Sie noch einen Titel für uns?
Ja, Bette Midler. The Road Leads Back to You.
Okay, dann freuen wir uns auf Bette Midler.
Loco.
Ein herber Schlag für die Kulturszene ist die derzeitige Situation mit dem Coronavirus. Auch das kleine Theater ist betroffen und sie mussten ihre Pforten schließen. Wie finanzieren Sie sich im Moment? Denn so kurz nach der Übernahme des Hauses und den Renovierungsarbeiten scheinen die eigenen Kassen ja noch nicht so gefüllt zu sein, dass man großartig Rücklagen bilden konnte.
Nein, wie ich eben auch schon sagte, wir haben ein ausgeglichenes Ergebnis. Also ein Theater, das Gewinn macht, ist kaum zu finden. Deshalb aus Rücklagen können wir uns nicht finanzieren, sondern wir haben einfach die Soforthilfe beantragt und konnten damit jetzt einen gewissen Zeitraum abdecken. Kurzarbeit kommt auch noch dazu, also die festen Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, so dass wir da hoffen, ein paar Monate überleben zu können.
Ein paar Monate? Das ist natürlich ein herber Schlag. Wie sieht es denn mit den Zuwendungen seitens der Stadt aus?
Von der Stadt bekommen wir derzeit gar nichts. Also die Fördermittel, die Herr Ulrich noch bis Mitte letzten Jahres bekommen hat, die endeten da. Und seitdem muss das kleine Theater halt eben auch nicht nur auf Geld verzichten, sondern auch Geld an die Stadt zahlen, da wir ja eine Miete zahlen. Und wir haben uns zur Sanierung verpflichtet. Das in etwa kommt dem Betrag gleich, den das Theater früher bekommen hätte, so dass wir fast 200.000 Euro mehr aufwenden müssen im Jahr, als das vorher der Fall war.
Ist man Ihnen denn in irgendeiner Weise mit den Mietzahlungen oder sonstigen Dingen jetzt durch diese Zeit der Krise entgegengekommen?
Natürlich haben wir, jeder Unternehmer wird natürlich in dieser Krise, der keine Einnahmen hat, an seinen Vermieter rangehen, ob man da nicht was machen könnte. Das haben wir getan. Es gab wohl einen Dringlichkeitsbeschluss des Oberbürgermeisters, der vorsah, die Mieter der städtischen Immobilien generell von der Miete zu entlasten für die Zeit der Krise. Die Mehrheit der Fraktionen war dagegen und so gibt es eine Stundung. Mir liegt da aber leider im Moment auch noch nichts Schriftliches vor. Es könnte sein, dass diese Stundung auch sogar verzinst ist. Also ich lasse mich mal überraschen.
Fühlen Sie sich von der Politik in den Corona-Zeiten im Stich gelassen?
Ich möchte, also die Direkthilfe kam sehr schnell, sehr unbürokratisch, aber tatsächlich findet die Kultur im Ganzen kaum Erwähnung. Bei der letzten Pressekonferenz, die ja die große Pressekonferenz der erwarteten Lockerungen war, wurden die Theater überhaupt nicht benannt. Da wurden zwar Großveranstalter benannt, aber Theater, für uns gibt es keinen Fahrplan. Und diese Nichterwähnung macht natürlich so ein bisschen traurig, weil es ist natürlich auch gleich das Empfinden da von mangelnder Wertschätzung.
Ich verfolge das ja auch so ein bisschen in den sozialen Medien und habe auch den Eindruck, dass andere kulturtreibende Theater, nicht nur hier in Bonn, sondern auch in anderen Städten, sich alleine gelassen fühlen und ein bisschen wenig beachtet. Ist da irgendein Zusammenschluss? Tauscht man sich hier in der Region aus als Theaterleiter?
Ja, es gab sofort ungefähr 3 Tage vor der generellen Schließung gab es ein Treffen der Theaterleiter, wo wir für uns die Situation geklärt haben und wo wir auch gesagt haben, wir möchten gerne mit einer Stimme auftreten, damit unsere Stimme ein bisschen mehr Gewicht hat. Auch da versuchen wir gerade wieder einen gemeinsamen Brief an die Kulturstaatsministerin zu verfassen, so dass auch die Bonner Privat- und freie Szene entsprechend Berücksichtigung findet in den Unterstützungsmaßnahmen.
Wer unterstützt Sie denn jetzt überhaupt und welche Art von Zuwendungen bekommen Sie zum Beispiel von Freunden, Bekannten und der kulturwohlgesonnenen Menschen? Gibt es da irgendwas?
Ja, wir haben eine gleich zu Anfang eine Spendenaktion, die läuft auf Facebook, gestartet, womit wir ein paar tausend Euro zusammenbekommen haben. Wir haben eine Spendenaktion auf Startnext laufen, auf GoFundMe, das sind so die bekannten Plattformen für Crowdfunding und Spenden. Wir haben einen sehr großen Zuspruch bekommen und es gibt sehr generöse Einzelspender. Es befindet sich alles in einem Bereich, wo wir sagen können, okay, da können wir einen halben Monat von bestreiten.
Was passiert denn mit den bereits geplanten Stücken und den damit verbundenen Verpflichtungen? Ich meine, Sie sind Verträge mit Künstlern eingegangen, Sie haben Druckkosten, all das, es muss ja alles irgendwie geplant werden. Haben Sie da irgendwie eine Anregung der Kommunen, der Städte? Gibt es da irgendetwas, an was Sie sich halten können?
Nee, wir können uns leider an gar nichts halten. Also wir haben da weder öffentliche Zuschüsse, noch öffentliche Tipps, noch ein überhaupt ein Kümmern, wie sieht denn bei euch die Lage aus, erfahren. Das wäre ein großer Wunsch von mir gewesen, dass einfach mal zum Beispiel die Stadt oder die Kommune als solches hinterfragt, wie sieht denn die Situation der Kulturschaffenden aus, wie sind denn die Schäden und die Ausfallhöhen, aber das ist nicht abgefragt worden. Ansonsten laufen diese ganzen Fixkosten natürlich weiter, also die Werbeverträge, die wir haben, die gehen weiter, obwohl im Moment nicht geworben wird, da sind wir drin, da kommen wir nicht raus. Wer total durchs Raster fällt, sind bei uns die Minijobber, weil die kriegen keinerlei Unterstützung. Die sind einfach im Moment ihren Job los. Das ist brutal.
Das heißt, könnte man sagen, dass die großen Entscheider eigentlich gar nicht so die Basis im Blick hat, was da unten passiert?
Das kann gut sein, weil sie sich vielleicht nicht wirklich auskennen, weil sie im Moment vielleicht auch nicht die Zeit haben, richtig hinzuhören. Natürlich ist der Zeit viel geschuldet. Wir können dankbar sein, dass an vielen Stellen Hilfe sehr schnell kam, aber jetzt muss nachgearbeitet werden. Jetzt muss mehr hingehört werden, sonst sind ganze Bereiche wirtschaftlich wie kulturell fallen der ganzen Krise dann zum Opfer und das darf nicht sein.
Das heißt, wir kämen natürlich auch viel, viel mehr Arbeitslose aus den Bereichen Einzelunternehmer oder Künstler.
Ja.
Es heißt ja immer, man hätte die Theater vielleicht mit weniger Gästen öffnen können, denn ein Möbelgeschäft wird ja auch geöffnet. Wie stehen Sie dazu?
Ich bin wirklich, und das mache ich hier im Haus auch, Safety First. Gesundheit und Sicherheit sind die höchste Maxime. Und deshalb sollte man, solange Risiko besteht, halt eben auch das Risiko vermeiden. Wenn aber Bereiche aufgemacht werden, weil man sich da auch politisch zu entschlossen hat, muss man auch abwägen, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt, den einzelnen Zweigen gegenüber. Also entweder sagt man, ihr dürft oder ihr dürft nicht. Aber der eine halb und der andere gar nicht, ist schwierig.
Kann man im Moment Ihnen irgendwas Gutes tun und das Theater unterstützen? Kann man Gutscheine kaufen?
Man kann Gutscheine kaufen. Wir haben, es gibt auch bei unserem Kartenvertriebsunternehmen die Möglichkeit, ein sogenanntes Solidarticket zu kaufen. Das ist quasi eine Spende in Form eines Tickets. Das sind Möglichkeiten. Man kann fürs nächste Jahr ein Abo bestellen, für die nächste Spielzeit. All das sind Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und wir freuen uns sehr.
Das kann man dann, indem man Ihnen eine E-Mail schickt oder hier anruft? Oder wie funktioniert das?
Genau, die Abos kann man entweder direkt über die Homepage www.kleinestheater.eu bestellen. Oder hier anrufen, man kann auf den Anrufbeantworter sprechen, man kann eine E-Mail schreiben. Über diese Kontaktmöglichkeiten ist alles eigentlich zu regeln.
Ja, dann hoffen wir, dass das auch passiert und gehen in die nächste kleine Pause.
Lokom.
Ja, lieber Herr Oppermann, die Corona-Krise. Was glauben Sie, wie es mit Ihrem Haus nach der Corona-Krise weitergeht?
Ja, das ist ganz spannend. Also man wird natürlich immer nach einem Plan B gefragt, aber die Corona-Krise fordert gerade die Pläne B, C, D, E, E, F, G und so weiter, weil wir alle uns sehr kreativ Gedanken machen müssen, wie wir zum Beispiel Sicherheitsvorschriften umsetzen, wie wir den Menschen die Angst nehmen, wieder in Räume zu kommen, in Säle zu kommen, wie wir das Konzept umsetzen, Schauspieler sicher miteinander arbeiten zu lassen. Das wird die größte Herausforderung, glaube ich, sein.
Kussszenen zum Beispiel.
Genau. Also all das wird es in Zukunft wahrscheinlich in der Form, in der wir es kennen, erstmal nicht mehr geben. Und da müssen wir sehr kreativ mit umgehen, ohne dass es halt eben lächerlich wirkt. Ein Drama darf dann keine Komödie werden, weil sich die Hauptakteure eines Sicherheitsabstandes sicher sein müssen. Also das wird sehr spannend werden. Also da sind wir in all unserer Kreativität gefordert, aber das ist ja unser Job. Also da kann Theater mit umgehen. Da werden wir Wege finden.
Sie sprachen jetzt gerade das Wort Sicherheitskonzept aus. Gibt es Vorlagen der Regierung, der Länder?
Es gibt noch gar nichts. Es gibt die allgemeinen Vorschriften. Das sind die Sicherheitsabstände 1,5 Meter. Hier in NRW gibt es noch gar keine Aussagen dazu. Und das bedauere ich sehr, dass wir da keine Planungssicherheit kriegen.
Man merkt ja im Moment, dass sich Dinge von jetzt auf gleich verändern, ob das Zusagen sind, ob das Termine sind oder sonstiges. Es kann ja passieren, dass Sie von heute auf morgen wieder ein Go für das kleine Theater bekommen. Wie schnell können Sie dann agieren?
Wir können relativ schnell agieren. Und natürlich, die Proben sind ja im Moment auch nicht möglich, auch wegen der Sicherheitsabstände. Insofern haben wir jetzt aktuell gar kein Stück, was geprobt ist. Wir haben eine Wiederaufnahme des Abraham zum Beispiel, dieser musikalischen Produktion, von der ich eben sprach, in der Pipeline. Aber auch das müsste nochmal geprobt werden. Also wir brauchen einen Vorlauf von einer Woche, um hier was auf die Beine zu stellen.
Hier was auf die Beine zu stellen, aber die Werbung muss dann erst noch produziert werden.
Genau, die müsste vorher losgehen. Also da müssten wir vorher auch vom Land, von der Stadt, wann wir loslegen können. Also jetzt, aus dem Stand heraus ist das nicht so ganz einfach.
Jetzt haben Sie natürlich Stuhlreihen. Das ist ja ein altes, historisches Haus. Und man sitzt ja sehr eng aufeinander. Wie würde das aussehen?
Ja, ich treffe mich gleich zu diesem Thema mit unserem Architekten. Dann wollen wir klären, wie wir diese Situation hier im Saal lockern können, flexibler gestalten können, ob wir die Stuhlreihen möglicherweise für die Corona-Krise jetzt entfernen und ein flexibles Platzieren möglich machen. Auch der Saal soll halt eben insgesamt für den Zuschauer nicht den Eindruck eines Gedränge bekommen, sondern wir versuchen das so hinzukriegen, dass jeder mit den gebotenen Abständen zu seinem Platz kommt und sich sicher fühlen kann.
Das bedeutet aber gleichzeitig auch weniger Publikum.
Das bedeutet auf jeden Fall weniger Publikum. Also wir werden noch nicht mal die Hälfte dann der Menschen in den Saal lassen können.
Also auch weniger Einnahmen.
Also auch weniger Einnahmen. Deshalb wird sich möglicherweise der Spielplan etwas ändern. Das kommt aber alles, also es ist von vielen Faktoren abhängig. Also wir wissen ja noch nicht, ob wir in irgendeiner Form vielleicht dann doch mal unterstützt werden. Die Anfragen sind ja in der Mache über den Deutschen Bühnenverein, auch als Gruppe der Bonner Theater. Wer letztlich das unterstützen wird, steht auch noch ganz in den Sternen. Also das sind alles noch zu klärende Fragen, nach denen sich dann aber auch die Planung zum Beispiel für den nächsten Spielplan richtet. Also können wir es uns dann noch leisten, ein Stück mit 6 Personen auf der Bühne zu spielen oder gar, wie wir es im Juni nächsten Jahres vorhaben, mit 9? Also das sehe ich im Moment noch nicht. Also da müssen wir flexibel drauf reagieren.
Das heißt, Sie sehen aber auch die Abstandsgrößen von 1,5 Metern für die nächsten Jahre als gegeben. Würden Sie auch vorne im Eingangsbereich Desinfektionsmittel aufstellen? Ich versuche mir das gerade vorzustellen.
Ja, also wie gesagt, für Safety first. Wir werden Desinfektionsmittel aufstellen. Wir werden unser ganzes Personal mit Handschuhen agieren lassen. Wir werden auch mit Mundschutz arbeiten. Ob wir auf der Bühne mit Mundschutz arbeiten, das wird auch noch zu klären sein. Wir werden vorne im Foyer zum Beispiel das Foyer neu gestalten, so dass wir Platz schaffen, dass auch die Wartenden sich nicht gedrängt fühlen müssen. Das werden wir alles in den nächsten Wochen jetzt angehen. Dafür haben wir ja offensichtlich Zeit.
Ausreichend Zeit. Normalerweise macht das kleine Theater ja eine Sommerpause.
Ja.
Das heißt, Sie würden, so wie es im Moment aussieht, erst nach der Sommerpause wieder starten oder wie sind die Pläne?
Im Moment konzentriert sich noch die Hoffnung, dass wir im August spielen dürfen. Das ist im Moment so ein Datum, was allenthalben in den Köpfen herumschwirrt. Ich habe jetzt von einem Bundesland gehört, da darf erst wieder im September gespielt werden. Aber wir hoffen dann mal August. Wie lange dann dieser Zustand bleiben wird, wissen wir ja auch nicht. Also vermutlich so lange, wie es keinen Impfstoff geben wird. Und im besten Falle erhofft man den ja für die erste Jahreshälfte nächsten Jahres. Aber auch das ist alles im Unklaren. Die Olympischen Spiele 21 scheinen ja jetzt dann auch wieder zu wackeln.
Wir sprechen immer nur jetzt von der Seite der Theater. Haben Sie konkrete Pläne, wie Sie den Menschen die Angst nehmen, in ein Theater zu gehen, in eine Inhouse-Veranstaltung?
Wir möchten auch hier zum Beispiel, ich sprach eben von dem Saal, subjektive Angstempfinden etwas nehmen, indem wir dem Saal mehr Licht geben. Wir werden die im Moment noch verbauten Fenster wieder öffnen. Das sorgt für ein subjektives Empfinden, Sicherheitsempfinden oder ein sich besser wohlfühlen. Wir schauen auch mal, je nachdem wie früh wir öffnen können, ob wir draußen eine Open-Air-Bühne auch installieren können, wo wir auch draußen spielen könnten, um halt eben die Zuschauer erstmal wieder dran zu gewöhnen, Kultur überhaupt zu erleben. Ein schrittweises Ranführen ist vielleicht auch nicht schlecht.
Open-Air-Bühne ist ein gutes Stichwort. Glauben Sie, dass Sie eine Genehmigung für eine Open-Air-Bühne bekommen?
Ich glaube, dass das dürfte weniger das Problem sein, weil wir haben Platz genug auf unserem eigenen Grundstück. Wir würden kein Grundstück außerhalb des Theatergrundstücks beanspruchen müssen, so dass wir, wenn wir natürlich sämtliche Vorgaben, Sicherheitsvorgaben einhalten, da auch keine Probleme sehen.
Locom.
Wie sehen Sie die Zukunft privater Theater nach der Corona-Krise ohne Zuschüsse von Städten, Kommunen oder Gemeinden?
Das aus jetziger Sicht, ich hätte das vor ein paar Wochen vielleicht noch anders beantwortet, aus jetziger Sicht sehr gefährlich, weil ich glaube, dass viele auf der Strecke bleiben werden. Ganz viele kleine, die vielleicht auch nicht, wie wir sind ja noch verwöhnt durch ein Abo-Publikum, was uns sehr treu ist. Viele kleine Theater haben das aber nicht und kleine Veranstaltungsbühnen. Und da werden jetzt sehr viele auf der Strecke bleiben. Also wir werden ein sehr ausgedünntes Kulturfeld sehen am Ende.
Leider. Ja, weil den Leuten wahrscheinlich auch nach der Corona-Krise das Geld fehlt, ja, um ins Theater, genau, zu gehen. Sollte insbesondere nach der Krise mehr in die Kultur investiert werden? Oder welche Möglichkeiten sehen Sie für die Erhaltung von Kultureinrichtungen in den kommenden doch schwierigen Zeiten?
Ich würde mich freuen, wenn Fördermittel gerecht verteilt werden, wenn man sich mal ein Konzept überlegen würde, wie verteile ich gerecht, ohne zu werten, was ist förderwürdig, was ist nicht förderwürdig. Ich finde, jeder Kulturschaffende sollte diese Chance erhalten. Und das kann man von mir aus ja an Größen festmachen, die dann auch mitwachsen. Wenn jemand mehr Zuspruch und mehr Sitzplätze hat, dann soll er vielleicht auch mehr kriegen, weil die Bedürfnisse dann größer sind. Wir kommen ja mit recht wenig schon zurecht, aber ich finde es immer schwierig, wenn von der Politik bestimmt wird, das darf man fördern und das darf man nicht fördern, so dass dann wirklich Leute ganz rausfallen aus diesem Förderkonzept. Da würde ich mir einfach ein gerechtes System wünschen. Und dass halt eben sich auch die Städte und das Land ist da ganz, ganz gut, aber die Städte halt eben mehr besinnen wieder, dass die Kultur fest zu ihrer Stadt gehören, dass das ein fester Bestandteil ist, den man schützen und fördern muss.
Fördern. Schüler sind früher viel ins Theater gegangen. Gibt es das heute noch? Oder vor der Krise?
Das gibt es noch. Das, also wir haben ja hier in Bonn das Junge Theater Bonn, die halt eben auch darauf spezialisiert sind. Das funktioniert ja sehr gut. Das ist ja auch deren Markt. Geschäftsidee eigentlich. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn Kinder und Jugendliche nicht nur an Kinderstücke rangeführt würden, sondern dass sie halt eben das breite Spektrum kennenlernen. Und da vermisse ich leider die Mitarbeit der Schulen auch so ein bisschen. Wir haben einige Stücke hier im Programm gehabt, die hätte ich gerade für Oberstufen sehr spannend und sehr wichtig gefunden. Das war draußen vor der Tür, Blick zurück im Zorn, die Leiden des jungen Werther, die leider nicht stattgefunden haben. Aber all diese Stücke haben wir den Schulen angeboten und kaum Resonanz bekommen. Das war sehr schade.
Ja, wie geht es weiter? Glauben Sie, dass nach der Pandemie weniger Interesse an Theaterbesuchen bestehen wird? Wir hatten ja eben das Thema, das Geld ist knapper. Eine Theaterkarte kostet Geld. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich muss sagen, wir liegen mit unseren Eintrittspreisen immer noch in einem Bereich, wo sich der Normalverdiener immer noch im unteren Bereich seiner Ticketkäufe befindet, weil viele Konzerte, die auch ja unsubventioniert sind, da sieht man viel höhere Preise, aber wir versuchen das ja auch hier durch Rabatte, auch durch Teilnahme an Kulturtafel zum Beispiel. Die Kulturtafel erhält hier ein Kontingent Freitickets für Menschen, die sich sonst das nicht leisten können. All das versuchen wir möglich zu machen, so dass es nicht der Preis ist, der letztlich entscheidet, ob ich ins Theater gehe. Sehr wohl sehe ich das große Problem, dass die Menschen erstmal zögerlich kommen werden, weil man befindet sich in geschlossenen Räumen und das ist bis jetzt, das wird ja im Moment mit einer gewissen Sorge belegt und diese Sorge müssen wir wieder rauskriegen.
Ja, dann hoffe ich, dass wir gemeinsam diese Sorge aus den Köpfen herausbekommen. Ich kann nur sagen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie so aktiv für dieses wunderbare kleine Theater und danke für das Interview.
Ich danke Ihnen, Frau Voss. Danke.
Locom.